Die Kirche ist voller Heuchler. Das, was in der Kirche passiert, ist nur scheinheilig. Und die Leute, die sagen, sie glauben an Jesus, tun überhaupt nicht das, was er gesagt hat. All diese Vorwürfe, diese Kritik ist in vielen Aspekten bestimmt gerechtfertigt. Denn diese Leute haben eine Erfahrung gemacht, nämlich dass nach außen hin, was dargestellt worden ist, was es eigentlich gar nicht im Verborgenen gab. Also wie eine Maske, die aufgesetzt worden ist, um sich besser darzustellen. Und dann ist man enttäuscht, wenn man dann herausgefunden hat, was in Wirklichkeit echt ist. Und ich möchte heute kristallklar, ganz offen und ehrlich zu euch sein. Ich bin auch ein Teil von diesen Heuchlern. Ich bin oft der Grund dafür, dass Leute sowas sagen. Ich möchte euch jetzt eine Sünde aus meiner jüngeren Vergangenheit erzählen. Und das mache ich, weil ich hoffe, dass wir dadurch dann alle auf eine Ebene kommen und dass keiner denkt, die Leute, die hier Musik machen auf der Bühne oder ich oder die predigen oder dass wir sind alle auf einer Ebene. Ich fuhr ins Kino und ich habe auf meiner App dann die Sitzplatzreservierung machen können. Und ich habe gesehen, dass in der Loge, also ganz hinten im Kino, die Plätze 2,50 € teurer sind, als wenn ich jetzt ins Parkett gehe, also weiter vorne. Da ich manchmal so Filme gern habe, die Nischenfilme sind, habe ich gewusst, ich werde allein im Kinosaal sein, oder wird fast keiner da sein. Und ich habe mir dann gedacht, ich nehme mir einen Platz vorne und wenn der Film losgeht, gehe ich dann nach hinten und habe dann den bequemen Platz und spare mir 2,50 €. In der Mitte des Films macht dann der Ticketkontrolleur die Tür zum Kinosaal auf und hat gesehen, dass ich meinen Sitzplatz getauscht habe. Er zitiert mich raus und sagt: Entweder du zahlst jetzt 2,50 €, weil das ist das, was dein Platz kostet, oder du musst den Kinosaal verlassen. Und ich hole meinen Geldbeutel raus und gebe ihm die 2,50 €, die ich ja habe. Und als der Film dann zu Ende war und ich dann im Auto zurückgegangen bin, ich war dann in diesem geschlossenen Raum vom Auto und alleine für mich. Und ich habe mir dann gedacht, ich bin der größte Vollidiot, den es jemals überhaupt gegeben hat. Ich bin aufgrund von meiner Habsucht dazu bereit gewesen, andere zu betrügen. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie Judas Iskariot, der Jesus für 30 Silberstücke verraten hat, nur dass ich so blöd bin, das für 2,50 € zu tun. Und ich habe dann echt gebetet: Gott, es tut mir so leid. Ich predige anderen ein tugendhaftes Leben und ich schaffe es selber oft nicht. Ich gehöre genauso dazu. Und das ist natürlich sehr demütigend. Und wenn ich so euch sowas erzähle, dann mache ich mich natürlich dadurch auch irgendwo in gewisser Hinsicht angreifbar oder verletzlich. Ich fühle mich sehr auch peinlich, sowas zu erzählen. Hey, weißt du eigentlich, wie schwach ich charakterlich bin? Und das dann offen zu legen, das ist eher unangenehm für mich und eher ernüchternd. Und deswegen ist diese Kritik in vielen Aspekten durchaus nachvollziehbar. Und ich glaube, wenn du mal über dein eigenes Leben auch nachdenkst, dass du bestimmt auch viele solche Situationen vielleicht vor Augen hast, wenn du in dein eigenes Herz hineinblickst. Ich glaube, dass du auch viel Unrat finden wirst. Viele Menschen haben fast schon ein naives Menschenbild, dass der Mensch grundsätzlich eigentlich im Herzen erst einmal eine gute Motivation hat. Manchmal ist es schon der Fall, dass viele Leute haben gute Motivationen, aber wenn ich jetzt auf mein eigenes Herz schaue, merke ich, dass ich sehr viele Tendenzen habe, die ins Böse gehen. Und ich glaube, dass ihr, wenn ihr in eure Herzen reinschaut, selbe Erfahrungen machen werdet. Ich möchte mal mit euch ein Gedankenexperiment machen. Stell dir mal vor, alleine was du jetzt letzte Woche im Verborgenen gedacht hast, würde jetzt hinter mir auf der Leinwand gezeigt werden. Ich bin ganz ehrlich, ich möchte das nicht, dass ihr das alles seht, was ich im Verborgenen denke. Es ist eher ernüchternd. Und man kann in zwei Extreme fallen, wenn man sich über so ein Thema Gedanken macht. Das eine Extrem ist, Gott ist ja vollkommen gnädig mit uns und liebt uns und wir haben eigentlich dadurch, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, so eine Art Lizenz zum Sündigen, so wie James Bond Lizenz zum Töten hat. Er hat ja dafür gezahlt und ich muss nichts unternehmen. Das ist so das eine Extrem. Und das andere Extrem ist dann, wenn jemand behauptet, weil wir Jesus nachfolgen, können wir gar nicht mehr sündigen. Eigentlich werden wir immer heilig leben. Und zwischen diesen beiden Polen ist, denke ich, irgendwo in der Mitte so die Wahrheit. Die Frage, die sich stellt, wenn wir uns mit unserer Sünde oder mit unserem Leben beschäftigen, ist eigentlich, ja, Gott vergibt schon und das ist auch der Kern des Evangeliums, aber ist es so, dass ich nichts unternehmen müsste, um mich zu bessern? Ist es so? Und dabei möchte ich euch ermutigen, denn wir sind nicht die ersten Leute, die mit unserer Fehlerhaftigkeit und unserem gefallenen Menschenzustand zu kämpfen haben, sondern eigentlich hat jeder Mensch Kämpfe. Auch schon vor tausenden Jahren haben die Leute gekämpft gegen ihre schlechten Gewohnheiten, ihre Sünden. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass wenn man jetzt zum Beispiel 2000 Jahre in der Vergangenheit zurückgeht, zur Zeit vom Römischen Reich, wo die ersten Christen gelebt haben in der Antike, dass sich diese ersten Gläubigen auch schon mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Im Zentrum des Römischen Reiches, also in Rom, gab es eine Gruppe von Gläubigen, von diesen Anhängern, von dem Weg von Jesus. Und sie haben sich diese Frage gestellt. Haben wir eigentlich die Lizenz zum Sündigen, weil Jesus für unsere Schuld ja gestorben ist? Können wir einfach so leben, wie wir wollen, ohne dass es irgendeine Rolle spielt? Also diese Frage zwischen diesen zwei Extremen. Und ich möchte heute mit euch einen Text anschauen mit euch, der 2000 Jahre alt ist. Den haben wir gefunden. Das ist ein Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat an diese Gläubigen in der Stadt in Rom. Und den haben wir in unserer Bibel erhalten. Und aus diesem Textabschnitt, aus diesem Brief an die Römer, den möchte ich mit euch jetzt am Stück durchlesen. Da geht es um dieses Thema. Und danach werde ich euch eine Bibellesemethode erklären und mit euch zusammen diesen Text erarbeiten. Einverstanden? Für alle, die eine Bibel dabei haben, ist jetzt die Gelegenheit zu brillieren. Ihr könnt sie gern aufschlagen oder ihr könnt den Text auch gern zu Hause nachlesen. Also wir befinden uns im Neuen Testament, im Brief vom Apostel Paulus an die Gläubigen in Rom. Und ich lese vom Kapitel 6, von Vers 1 bis Vers 14. Und dann sprechen wir drüber. Der Apostel Paulus sagt Folgendes: Sollen wir weiter sündigen, damit Gott Gelegenheit hat, uns noch mehr Gnade zu schenken? Natürlich nicht. Wenn wir für die Sünde tot sind, wie könnten wir weiter in ihr leben? Oder wisst ihr etwa nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in seiner Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir auch darauf, dass wir mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferstand und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Er starb ein für alle Mal, um die Sünde zu besiegen. Und nun lebt er für Gott. Und deshalb haltet daran fest. Ihr seid für die Sünde tot und lebt nun durch Christus Jesus für Gott. Lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen. Gebt ihrem Drängen nicht nach. Lasst keinen Teil eures Körpers ein Werkzeug für das Böse werden, um mit ihm zu sündigen. Stellt euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung, denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, sodass ihr tut, was gerecht ist. Die Sünde hat die Macht über euch verloren, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern seid durch Gottes Gnade frei geworden. Die Bibellesemethode, die ich euch im wahrsten Sinne des Wortes an die Hand geben möchte, eignet sich sehr gut zum Lesen von der Bibel, wenn du das alleine für dich machst, um so einen Text zu erarbeiten. Aber sie eignet sich nach meiner Erfahrung sogar noch besser, wenn du das in einer Gruppe machst. Jeder Finger in dieser Fünf-Finger-Bibellesemethode hat eine Bedeutung. Der Daumen ist der Finger, der nach oben zeigt, und das ist dann die Komponente Gottes, und der ist immer dabei. Unser Zeigefinger ist in dieser Bibellesemethode die Frage, worauf zeigt Gott in diesem Text hin? Also worauf zeigt Gott hin? Was ist eigentlich das Thema? Worum geht's? Der Mittelfinger, gut, das ist natürlich der Finger, den wir eigentlich niemandem zeigen sollen, das ist die Frage, welche Warnung hat Gott in diesem Text? Was ist die Ermahnung an uns? Die dritte Frage, das ist die Frage von unserem Ringfinger, an dem wir natürlich uns erinnern, wenn wir verheiratet sind, dass wir unserem Partner ein Versprechen gegeben haben. Das ist die Frage, was ist das Versprechen Gottes in diesem Text an uns? Und die letzte Frage bei dieser Fünf-Finger-Methode ist der kleine Finger, der Pinky, das ist die gute Tugend, die Gott möchte in unserem Leben. Also letztendlich, was soll ich jetzt tun? Also es ist ja schön für die Leute im Damals und dort, dass die so einen Text von Apostel Paulus gelesen haben. Aber wie kann ich die Übertragung schaffen ins Hier und Jetzt? Lass es uns gemeinsam anschauen. Erste Frage, wohin zeigt Gott in diesem Text? Da tun wir uns jetzt natürlich leicht, weil der Apostel Paulus das sehr logisch aufbaut und er startet direkt mit der Frage, ja, sollen wir weiter sündigen, damit Gott Gelegenheit hat, uns noch mehr Gnade zu schenken? Das ist das Thema. Haben wir die Lizenz zum Sündigen? Oder in dieser Frage schwingt auch so ein bisschen der Gedanke mit, es ist ja eigentlich gut, wenn Gott uns vergibt. Das ist ja was Schönes. Deswegen könnte man jetzt, wenn man es übertreibt, sogar sagen, ja, nichts besser als das, dann sündige ich umso mehr, damit Gott mir noch mehr vergibt und dann ist Gottes Gnade noch größer. Also so, das ist der Gedanke, darum geht es in diesem Text. Und diese Frage beantwortet er, dann kommt man natürlich auch direkt zur zweiten Frage, was ist die Warnung? Der Apostel Paulus sagt direkt, das sei fern von uns. Natürlich ist es nicht der Fall. Paulus sagt zum Beispiel, wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Das ist ein sehr negatives Wort eigentlich, ein Sklave zu sein. Niemand will ein Sklave sein und schon gar nicht ein Sklave von der Sünde. Das ist so die Warnung, also kein Sklave von der Sünde. Oder an einem anderen Abschnitt sagt er, lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen. Gebt ihrem Drängen nicht nach. Das ist die Warnung. Er sagt, kein Teil eures Körpers soll zu einem Werkzeug für das Böse werden, um mit ihm zu sündigen. Und da kommt man jetzt automatisch also zu dieser Versprechen. Ja, was ist, wenn wir diese Warnungen beherzigen? Ja, wenn wir stattdessen uns ganz Gott zur Verfügung stellen, dann ist das Versprechen, ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Das ist ein sehr tolles Versprechen, gerade für Menschen, die sagen, eigentlich habe ich mein Leben mittlerweile echt an die Wand gefahren. Gott kann dir ein neues Leben schenken. Das ist, was er dir verspricht, ein neues Leben. Er sagt, genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da haben wir wieder dieses Wort, neues Leben. So, Jesus ist gestorben und auferstanden und deswegen können auch wir jetzt unser altes Leben hinter uns lassen und ein neues Leben. Das ist das, was er uns verspricht. Er sagt, als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Wow, das ist auch ein tolles Versprechen. Er sagt, die Sünde hat die Macht über euch verloren, weil ihr nicht mehr unter dem Gesetz steht, sondern das Versprechen ist, ihr seid durch Gottes Gnade frei geworden. Also es ist schon so, dass Gott uns immer mehr erneuert und es immer besser wird mit uns, dass diese Wirkung von dieser Sünde ja immer geringer wird. Wir sind da nicht mehr unter dieser Herrschaft, wir sind da nicht Sklave. Und jetzt möchte ich zu der wichtigsten Frage kommen. Was ist die gute Tugend, die Gott haben möchte für mein Leben? Vielleicht ist euch aufgefallen in diesem Text, wenn ihr jetzt aufmerksam zugehört habt, dass ein Wort verwendet wird, das wir eigentlich fast ausschließlich kennen aus dem christlichen Kontext. Also das findest du jetzt fast nirgends anders. Und das hat mit der Tugend zu tun. Das ist das Wort Taufe. Ich zeige euch nochmal den Text, dann habt ihr es nochmal im Kopf. Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Er sagt, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters vom Tod auferstanden ist, genauso können jetzt wir auch ein neues Leben führen. Die Taufe ist die gute Tugend, die Gott eigentlich haben möchte in unserem Leben. Was bedeutet das? Also vielleicht wir haben ja alle so unsere Vorstellungen von der Taufe und wir nehmen das aus einem Buch, das 2000 Jahre alt ist oder älter teilweise. Was heißt es eigentlich, sich taufen zu lassen? Das Bild, das in diesem Text immer wieder anklingt, ist Tod und Leben. Er sagt, Jesus ist gestorben und begraben und auferstanden aus den Toten. Und die Taufe zeigt genau diese Identifikation, die wir mit Jesus haben. Er sagt, wenn du unter Wasser getaucht wirst, also getauft wirst, dann lässt du dein altes Leben unter Wasser, dann beerdigst du es. Die Taufe ist also das einzige Begräbnis, an dem du teilnehmen kannst und dich freuen solltest. Wenn du an einem anderen Begräbnis teilnimmst, solltest du dich eigentlich nicht freuen. Das ist das einzige Begräbnis, an dem man teilnehmen kann, das man wirklich zelebrieren kann, weil du dein altes Leben, deine ganze Schuld, alles, was jemals falsch gelaufen ist, hinter dir lassen kannst. Du lässt es wortwörtlich im Wasser drin. Und dann ist eben der Aspekt der Auferstehung, wenn du wieder raufkommst aus dieser Beerdigung, aus dem Taufwasser, du bist jetzt rein gewaschen von deiner Schuld und kannst ein neues Leben führen. Das ist, was die Taufe eigentlich bedeutet. Ich habe mir gedacht, ich möchte euch ein bisschen ein Bild geben darüber, dass ihr das euch merken könnt, weil es durchaus auch ein hochreligiöser oder aufgeladener Begriff ist. Und ich habe mir gedacht, ich möchte es anhand von dem Wort Taufe selbst durchbuchstabieren, dann könnt ihr es euch alle merken und werdet nie wieder vergessen, was die Taufe ist. Dieses Akronym T-A-U-F-E beinhaltet für jeden Buchstaben das, was die Taufe eigentlich ist. Gehen wir es mal Schritt für Schritt durch. Erstens, das T in der Taufe kannst du assoziieren mit Tod. Das bedeutet, du musst dein altes Leben hinter dir lassen. Okay, du stirbst. Das A ist die Auferstehung aus dem Tod. Also du wirst untergetaucht und dann wieder aus dem Wasser rauf. Und jetzt komme ich zum zentralen Punkt in diesem Akronym. Es ist auch das Mitte dieses Wortes und auch das, worum es in der Taufe eigentlich geht. Das ist der Buchstabe U. Und U steht für Umkehr. Umkehr heißt nichts anderes, als ich gehe in eine Richtung und dann wende ich mich von dieser Richtung ab und gehe jetzt in eine andere Richtung. Das bedeutet, ich sündige, ich lebe mein Leben genauso, wie ich es einfach für richtig finde. Ich lasse Gott außen vor, ich gehe in diese Richtung und jetzt, wenn ich umkehre, dann lasse ich das hinter mir. Ich drehe meinem alten Leben, meiner Sünde den Rücken zu und ich fokussiere mich jetzt auf den Weg, den Gott für mein Leben haben möchte. Das ist also dieser Gedanke der Umkehr und das ist der Kern der Taufe, weil du wortwörtlich in der Taufe, das ist eigentlich der Höhepunkt der Umkehr eines jeden Gläubigen, weil du dein altes Leben beerdigst, ein für alle Mal, und ein neues Leben beginnst. Und daraus kann man schlussfolgern, dass Umkehr ein fundamentaler Bestandteil ist von der Taufe. Ich würde nie jemanden taufen, der nicht sagen möchte, er möchte nicht umkehren von seiner Sünde, weil das ist, was die Taufe ist. Du lässt wortwörtlich dein altes Leben hinter dir, du lässt es sterben und du möchtest ein neues Leben beginnen. Umkehr ist das, worum es eigentlich in der Taufe geht. Der Buchstabe F ist wiederum ein sehr positiver Aspekt. Wir sind nicht die Ersten, die sich taufen lassen und wir sind auch nicht die Letzten, sondern tausende Menschen weltweit, kulturübergreifend, auch schon in der Vergangenheit, haben sich taufen lassen. Und das vereint uns alle, das macht uns alle zu einer Familie. Jeder Christ kommt irgendwann an den Punkt, sich taufen zu lassen. Und wir sind dann ein Teil von Gottes Familie. Wir sind Brüder und Schwestern. Das ist diese Szene, wenn du das vielleicht schon mal gelesen hast in einem der Evangelien, Jesus lässt sich auch taufen und dann geht der Himmel auf, als er aus dem Wasser raufkommt und die Stimme vom Himmel kommt und sagt, das ist mein geliebter Sohn. Also wir werden ein Kind Gottes, wir gehören zu Gottes Familie. Das ist, wo man das auch ganz klar sehen kann. Und der letzte Punkt ist vielleicht der wichtigste Punkt für alle, die schon getauft sind, ist der Gedanke der Erneuerung. Also wie ich ja auch offengelegt habe am Anfang, Ich bin schon, es ist schon länger her, dass ich mich taufen ließ. Aber wir brauchen immer wieder diesen Prozess der Taufe. Also es ist nicht so, dass ich mich einmal taufen lasse und dann sündige ich nie wieder und falle nie wieder in die Kacke, sondern ich muss immer wieder mich von meiner Sünde abwenden und hin zu Gott. Ich muss mich immer wieder erneuern lassen. Und dieser Prozess, den kannst du dir folgendermaßen vielleicht auch merken. Du musst einfach, wenn du dich erneuern lassen möchtest, erstens einmal deine Sünde erkennen und dann benennen und dann dich davon abtrennen. Erkennen, benennen und abtrennen. Du gehst einfach ins Gebet und sagst Gott, das ist, was ich getan habe und ich möchte es nicht mehr tun. Das ist der Prozess der Erneuerung. Und dieser Aspekt der Taufe ist so zentral im christlichen Glauben, dass ich ohne mit der Wimper zu zucken sagen kann, jeder Einzelne, der diese Botschaft jetzt gerade in diesem Moment hört, egal ob du jetzt in diesem Raum bist, ob du via Livestream zuschaust oder die Botschaft im Nachhinein hörst, jeder von uns ist dazu berufen, sich taufen zu lassen. Das ist eine Berufung, die jeder hat. Es ist undenkbar, dass jemand, der sagt, er möchte Jesus nachfolgen, sich nicht taufen lässt, weil das ist, was es bedeutet. Hey, du wendest dich zu Jesus hin. Es ist ein fundamentaler Bestandteil. Und ich weiß, dass viele Leute jetzt gerade zuhören und ich will jetzt nicht einen unnötigen Druck auf euch aufbauen oder so, aber es ist durchaus relevant und ich möchte jetzt auch ganz konkret zu allen sprechen, die vielleicht mit sich selber hadern, die das auch wissen und vielleicht auch intellektuell sagen würden, ja okay, das kann ich jetzt schon nachvollziehen anhand von dem Text, den wir gelesen haben, aber bin ich überhaupt gut genug, dass ich mich taufen lassen kann? Bin ich gut genug umgekehrt oder bin ich da auf dem richtigen Weg? Ich hoffe, dass ich euch durch dieses anfängliche Sündenbekenntnis von mir auch auf meine Seite holen kann und sagen kann, wir werden nie gut genug sein. Es ist nicht so, dass irgendwer von uns perfekt genug wäre, um das zu machen, sondern worum es geht, ist, dass du einfach sagst, ich möchte das Alte hinter mir lassen und ein neues Leben mit Jesus beginnen. Also denk echt drüber nach, ob das nicht vielleicht jetzt der Ruf von Gott ist für dich. Meld dich an für die Taufe. Ich würde mich freuen. Es sind schon einige Anmeldungen für unsere nächste Taufe eingegangen. Und hey, lass das Wasser jetzt nur noch warm werden und dann ab mit dir ins Wasser. Ich würde mich freuen. Und jetzt möchte ich noch ein Wort an alle, die schon getauft sind, sprechen. Das ist natürlich vielleicht viele schon extrem lange her. Und du denkst dir, das berührt mich jetzt überhaupt nicht. Das habe ich ja alles schon hinter mir und erledigt und abgecheckt. Der letzte Buchstabe in diesem Akronym war das Wort der Erneuerung. Und es ist nicht so, dass wir einmal taufen und dann perfekt sind, sondern wir müssen das immer wieder, diesen Prozess durchmachen. Es ist, auch wenn du wirklich schon weit gekommen bist, musst du immer wieder erkennen, benennen und dich abtrennen. Du musst immer wieder diesen Weg machen zum Kreuz, zum Tod und dich verletzlich zeigen und deine Sünde bekennen und sagen, Gott, ich bin auch ein Heuchler, ich gehöre dazu. Und jetzt möchte ich noch abschließend an alle Kritiker des Christentums ein Wort richten. Diese Kritik der Heuchelei, die ist durchaus in vielen berechtigt. Und ich glaube, wir sind eine Gemeinde von Leuten, die viele Fehler haben. Und deswegen haben wir auch Platz für einen Heuchler mehr. Du kannst gern dazukommen. Du bist herzlich eingeladen, ein Teil von uns zu sein und dich erneuern zu lassen. Ich glaube, wenn wir alle ehrlich zu uns selber werden, dann können wir zugeben, dass wir das brauchen. Ich träume von einer Gemeinde, in der wir uns verletzlich zeigen. Es ist unangenehm und herausfordernd, sich verletzlich zu zeigen, weil man dann schwach ist und ja, ich will nicht schwach sein. Ich träume von einer Gemeinde, in der wir sagen, wir sind auf dem Weg. Wir haben es noch nicht geschafft, aber wir sind auf dem Weg. Und ich träume von einer Gemeinde, wo wir, wenn wir auf den falschen Weg kommen, dann wieder zurück auf den richtigen kommen, wo wir Gnade haben. Und ich stehe felsenfest auf der Überzeugung vom Apostel Paulus, der sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod, aber Gottes Gnadengabe ist das ewige Leben. Er ist uns gnädig. Er wird uns vergeben, wenn wir zu ihm zurückkehren. Sogar so jemanden wie mir. Und ich träume von einer Gemeinde, wo wir uns vulnerabel machen, anfangen einander uns einfach zu sagen, boah, ich verstehe das, ich sehe schon, und ich möchte auch nicht den Maßstab runtersetzen, den Jesus uns vorgelebt hat. Das ist ein hoher Maßstab. Zu sagen, okay, komm, mach weiter, geh den nächsten Schritt. Und ich glaube, dass wir dann zu einer Gemeinde werden, die authentisch ist, eine Gemeinde, die wirklich wächst. Und ich möchte zurückkommen zu diesem Video, das wir am Anfang gesehen haben. Ich musste fast weinen. Was denkst du, was das gekostet hat, diesen alten Mann, der nach Jahren sagt, ich hätte schon viel früher anrufen sollen. Aber ich möchte jetzt alles loslassen. Genau dadurch kommt Veränderung. Genau dadurch kommt Leben in diese eigentlich tote Situation. Ich glaube, dass wir dadurch eine unglaubliche Strahlkraft entwickeln werden und eine wundervolle Harmonie untereinander haben, wenn wir das, was eigentlich in der Taufe, worum es geht, in unserem Leben umsetzen. Ich möchte alle Stränge nochmal zusammenziehen. Was haben wir heute gelernt? Wir haben heute gelernt, dass wir keine Lizenz zum Sündigen haben. Wir haben gelernt, dass wir durch die Taufe unser altes Leben hinter uns lassen und ein neues Leben mit Jesus beginnen. Wir haben gelernt, dass auch wenn das schon ein langes Vergangenheitsereignis ist, dass wir immer wieder erkennen, benennen und uns davon abtrennen. Und wir haben gelernt, dass wenn wir uns verletzlich zeigen, dann sind wir oft am stärksten, obwohl wir am schwächsten sind. Ich möchte zum Abschluss für euch beten. Und wenn du merkst, es ist dein Thema, dann ich werde meine Augen schließen und ich möchte das in der Wir-Form beten und kling dich da einfach ein, wenn das dein Herzensschlag ist, du möchtest eigentlich ein neues Leben. Du merkst, dass du an ein Ende gekommen bist. Unser Vater, wir möchten jetzt im Gebet zu dir kommen, möchten uns zu dir stellen, wir möchten sagen, wir schaffen es nicht. Ich habe in so vielen Aspekten schon Fehler und wir schaffen es nicht. So oft brauchen wir Vergebung. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du zu jedem Einzelnen von uns sprichst, dass wir diese Vergebung, die du uns auch anbietest in der Taufe, annehmen. Ich möchte dich bitten, wir möchten dich bitten, dass du uns immer wieder erneuerst, uns jetzt in diesem Moment deine Gnade schenkst. Wir möchten dich bitten, dass du zu jedem sprichst, der diesen Entschluss in seinem Herzen fassen möchte, sich taufen zu lassen, dass du ihn darin bestätigst und ermutigst. Wir beten, dass du all die Leute, die für dich schon ein langes Ereignis ist in der Vergangenheit, zu neuer Liebe führst. Und wir möchten auch beten, Herr, für alle Leute, die hier in dieser Gemeinde Verantwortung tragen, seien es die Leiter oder die Prediger oder das Musikteam, dass du uns hilfst, Herr, nicht anderen zu predigen und selbst verwerflich zu werden, sondern immer wieder neu zu dir zurückzukommen. Amen. Ihr dürft gerne aufstehen zum letzten Lied.